Ich habe in einem Interview mit dem Spiegel gelesen, dass Sie mit einem guten Freund von Ihnen, der auch an Krebs unheilbar erkrankt ist, eine Diskussion oder ein langes Gespräch über den Tod geführt haben. Und meine Erfahrung ist, dass der Tod nach wie vor sehr tabuisiert wird, dass Menschen gedanklich einen großen Bogen darum machen, bis es in der Familie passiert, im engeren Bekanntenkreis, vielleicht bei einem selber. Es gibt von Steve Jobs, dem Apple-Gründer, eine sehr, wie ich finde, inspirierende Rede, die er vor Studenten an der Stanford University gehalten hat. Wir werden es verlinken, nennt sich Commencement Speech Stanford oder so, kann man auf YouTube nachlesen. Und da sagte er und hat es ganz elegant und fantastisch begründet, dass der Tod die beste Erfindung des Lebens sei. Und das, ja, wie gesagt, begründet er sehr stark. Ich persönlich habe mich vor ein paar Jahren das erste Mal genauer mit dem Tod beschäftigt und es mag jetzt aus Ihrer Sicht banal klingen, für mich war es damals nicht banal und zwar als mein Labrador Kali, mit dem ich eine sehr, sehr enge Bindung habe, eingeschläfert werden sollte. Er lebt heute noch, also es ist nicht passiert, aber ich war sehr, sehr traurig und habe dann überlegt, wie ich mit dieser Trauer umgehen soll. Und von dem Tod des Hundes bin ich dann auf den möglichen Tod meiner Eltern gestoßen, auf meinen eigenen und habe dann überlegt, wie kann man dieses Thema konzeptionell erfassen, ohne nur noch in Trauer zu versinken. Und was ich für mich mitgenommen habe, ist die einzige Chance, die ich jetzt mit meinem Hund, mit lieben Menschen in meiner Familie, mit meinem Leben habe, möglichst wenig Zeit zu verschwenden und die Zeit, die ich habe, wirklich intensiv zu nutzen. Es klingt so klischeehaft, es steht auf jedem Kalender drauf und so, aber emotional habe ich das vorher nicht gefühlt, sondern viele Menschen inklusive mir haben lange gedacht, dass das Leben unendlich ist. So denkt man als Jugendlicher, was ja auch schön ist, man soll sich ja nicht jeden Tag der Endlichkeit bewusst sein. Aber das war etwas, was mein Leben bereichert hat, diese Perspektive. Möchten Sie mit uns mal teilen, wie Sie auf den Tod gucken, vielleicht auch aus dem Gespräch mit Ihrem guten Freund berichten. Also was können Sie Menschen, die zuhören, mitgeben, welche Perspektive Sie auf das Thema haben?
Also das kann man jetzt nicht als Kaltstart machen, dafür muss man noch etwas erklären. Bitte. Es geht ja um Fritz Roth, einen bundesweit bekannten Bestatter. Mhm. Fritz Roth war ein erfolgreicher Unternehmensberater in der Energiebranche. Der hatte also mit dem Leben und dem Tod an sich überhaupt nichts zu tun. Mhm. Sein Vater war befreundet mit einem Beerdigungsunternehmer, der einen Nachfolger suchte. Und dann hat Fritz Roth gesagt, dass die Chance, wieder in die Heimat zurückzukommen, der war deutschlandweit international unterwegs, zurückzukommen, wieder sesshaft zu werden. Bergisch Gladbach war seine Heimat. Und von Anfang an war sein Credo, das Leben, der Tod gehören zusammen, aber der Tod ist auch nicht das Ende. Und für mich heißt Sterbebegleitung nicht eine gut organisierte Beerdigung, sondern die Begleitung der Angehörigen, der Freunde. Er hat einen riesigen Friedwald geschaffen in meiner Heimatstadt Bergisch Gladbach. Mittlerweile lassen sich mehr Menschen dort beerdigen als auf den klassischen Friedhöfen. Mhm. Das war übrigens gar nicht so leicht, das rechtlich durchzusetzen. Er hat erfolgreiche Bücher über dieses Thema geschrieben. Bis er zeitgleich eine noch bittere Diagnose als ich bekommen hat. Das war etwa die gleiche Zeit. Aber ich glaube, er wusste, es geht nicht wie bei mir um Jahre oder viele Jahre, es geht um Monate. Mhm. Und die haben uns zusammengeschweißt, diese Monate. Und diesen Optimismus, den er noch ausgestrahlt hat, diese Lebensfreude, der hat noch bei hellem Bewusstsein bis zum Schluss das Allerkleinste geregelt für seine Beerdigung. Wo weit über 2000 Menschen waren. Ich durfte die Traueransprache halten im Altenberger Dom. Da habe ich gedacht, es ist nicht schön, aber mit diesem Optimismus noch dem Tod entgegenzugehen, das wird dir nicht vergönnt sein. Mhm. Also ich halte es da eher mit einer schönen Liedzeile von Reinhard May. Könnte auch auf meinem Grabstein stehen. Hier liegt einer, der höchst ungern, aber der zufrieden geht.
Das ist schön. Es gibt ein Zitat von Ihnen, wo Sie sagen, Sie haben keine Angst vor dem Tod, jedoch vor dem Sterben und dem Siechtum. Das ist schon eine Weile her, dieses Zitat. Ist das noch aktuell oder wie gucken Sie da drauf?
Ja, weil ich alles erlebt habe in der Familie. Mhm. Ich musste jetzt dieser Tage noch schmunzeln. Mein Papa, Gott hab ihn selig, hat mit 90 Jahren noch Geld angelegt, 10 Jahre fest. Habe ich gesagt, Papa... Das ist Optimismus, das schafft nur der Rheinländer. Aber immerhin, er ist dann noch 94 Jahre alt geworden, mhm. Er ist friedlich eingeschlafen. Mama lebt noch. Mama ist jetzt im 96. Lebensjahr. Und das ist für mich eine Gnade. Man kann sich mit ihr noch super gut unterhalten, sitzt im Rollstuhl, aber nimmt noch so am Leben, auch der Familie, teil. Mhm. Ich habe auch erlebt, meine Großmutter väterlicherseits, die von meiner Mutter, ich glaube, fast 10 Jahre gepflegt worden ist. Ich kenne die Großmutter als schwer krebskrank. Ich kenne sie nur im Bett als kleiner Junge. Es war das Warten auf den Tod. Und das möchte ich wirklich nicht. Und wenn es dann mit Schmerzen, mit Leiden verbunden ist. Und nein, davor habe ich Angst, weil die absolute Hilflosigkeit im Wissen, dass es kein Zurück mehr gibt. Mhm. Das ist ja das Entscheidende. Mhm. So ähnlich wie mit Ihrem Hund. Was macht den Schmerz aus? Sie wissen, es wird nie mehr ein Zurück geben in das Leben, wie ich mit dem Hund man hat. Ja. Es ist absolut endgültig. Und das ist dann eben das Bittere.
Mhm. Wie gucken Sie in so einem Kontext jetzt mal unabhängig von der rechtlichen Lage in Deutschland auf das Thema Sterbebegleitung oder Sterbehilfe?
Ich finde sehr schön, was Frau Käßmann gesagt hat, die evangelische Bischöfin, der Mensch soll an, aber nicht durch die Hand eines anderen sterben. Also wenn das die Frage ist, bin kein Befürworter der Streichung des Paragraphen Tötung auf Verlangen. Mhm. Es gibt so viele Möglichkeiten, das Sterben, den Sterbevorgang zu erleichtern. Auch den Menschen Schmerzen zu nehmen, damit auch die Angst zu nehmen. Füge aber Folgendes hinzu. Da ich noch nie in einer solchen Situation war, käme ich nie auf die Idee, über andere ein Unwerturteil zu fällen, die das ganz anders sehen.
Ja, das ist eine sehr persönliche Entscheidung.
Muss jeder für sich selber wissen.
Absolut. Sie sind gläubiger Christ und sagen auch, dass Ihnen das in den letzten Jahren in Ihrer aktuellen Situation immer geholfen hat. Jetzt, wenn jüngere Menschen zuhören, die finden teilweise Religion, Glaube nicht so ganz modern, bisschen aus der Zeit geraten und trotzdem beobachtet man immer wieder, wenn Menschen in Krisen gehen, es ihnen schlechter geht gesundheitlich, dass der Glaube zurückfindet. Ob das jetzt zwingend an der Institution Kirche festgemacht werden muss oder wie auch immer der Glaube ausgelebt wird. Aus eigener Erfahrung jetzt, Menschen, die ungläubig sind oder nicht diesen Halt haben, was bewirkt das für Sie? Was ist dieser Halt von dem Menschen, wie Sie sprechen? Was hilft so sehr an diesem Glauben?
Also vielleicht noch mal zur Erklärung. Ich hätte jetzt fast gesagt, ich komme ja aus einem speziellen Erzbistum mit dem Kardinal Wölke, mit vielen, hat jetzt nichts mit ihm persönlich zu tun, aber es gibt ja auch viel Verhalten, was man dann meiner Kirche vorhält im Umgang mit dem Thema Missbrauch. Da kommt man schon mal auf den Gedanken, du bist nicht wegen, sondern trotz deiner Kirche Mitglied der katholischen Kirche. Aber ich habe in meiner Zeit als Messdiener, als Lektor in der katholischen Jugendarbeit ausnahmslos gute Erfahrungen gemacht. Gute. Andere haben ganz andere, schmerzliche, bittere gemacht. Aber mir hat diese Arbeit sehr viel Freude gemacht. Es hat mir sehr viel gegeben, auch an Wertebindung. Und das habe ich im Grunde dann behalten, bis heute. Das ist tatsächlich so, dass viele wieder zum Glauben zurückfinden. Ich glaube, es gibt zwei Gründe. Erstens, weil immer mehr Menschen realisieren, es gibt viel zwischen Himmel und Erde, was du nicht rational erklären kannst. Mhm. Und das zweite ist so ein schöner Gedanke, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, dass das nicht das Ende ist, sondern dass das ein Übergang in ein anderes Leben ist, was ich mir übrigens nicht so vorstelle. Nicht, dass ich einem älteren Herrn mit langem weißem Bart gegenübertrete. Wo kommt der Bursche jetzt hin? Himmel, Fegefeuer oder Hölle? Der liest mir mein Sündenregister vor und ich sage, Chef, so schlimm war das alles gar nicht. Mhm. Nein, so stelle ich mir das nicht vor. Aber dass wir weiterleben in unseren Kindern, in unseren Enkelkindern, dass unsere Seele weiterlebt, das gibt mir jedenfalls Trost.